Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute gleich zu Beginn Katharina Barley begrüßen, die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, an die wir viele Fragen haben, vor allen Dingen aber die eine, nämlich wann hören wir endlich auf damit, uns selbst zu verzwergen? Sie fragt sich das offenbar auch. Europa sagt, sie tritt viel zu zögerlich auf, wenn es darum geht, endlich mal Stärke zu zeigen. Und dem Kanzler ist dazu eine, wie ich finde, neulich genial Formulierung gelungen. Vom Glück der Selbstachtung hat er gesprochen und davon, dass wir endlich lernen müssten, die Sprache der Macht zu sprechen. Alles richtig, aber wie passt dazu die Blamage rund um Mercosur? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, es ist spannend, mit Mona Jäger über Mercosur zu sprechen, die für die Kollegen der FAZ die EU seit Jahren aus nächster Nähe beobachtet, hat die EU quasi sogar im Studium schon direkt vor der Nase gehabt. Aber noch spannender ist es, mit ihr über das Glück der Selbstachtung zu sprechen. Warum ist Trump bei Grönland wirklich eingeknickt, wollen wir Sie fragen. Waren das wirklich nur die warmen Worte des Daddy-Verstehers Mark Rutte? Oder haben die Europäer hinter den Kulissen vielleicht mal kurz die Folterwerkzeuge auf den Tisch gelegt? Und welche sind das? Die Antwort lautet, mehr als man ahnt, sehr viel mehr. Herzlich willkommen, freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Ja, Olivia Cortas wird uns gleich, da sehen wir sie schon auf einem kalten Balkon in Kiew, wird uns gleich zugeschaltet sein und wird uns erzählen, was es bedeutet, morgens aufzustehen, wenn man einfach nur liegen bleiben möchte, weil die Temperatur in der Wohnung irgendwo zwischen 5 und 12 Grad liegt. Wir sehen uns gleich, Frau Cortas. Danke sehr, dass Sie uns dafür zur Verfügung stehen. Und wir wollen Claudia Major ein bisschen grundsätzlicher werden, fragen, die sich intensiv mit Fragen von Sicherheit und Verteidigung auseinandersetzt seit vielen Jahren. Wo wir eigentlich wirklich gerade stehen in diesem Krieg? Was wird da wirklich hinter den Kulissen verhandelt? Stimmt es, dass der Frieden nur zu haben ist, wenn der Donbass in Gänze an die Russen fällt? Und was wäre die Konsequenz, nicht nur für die Ukraine, sondern vielleicht auch für uns? Wäre das wirklich der Frieden, den wir im Kopf haben? Viele Fragen, herzlich willkommen, freue mich sehr. Gleich zu Beginn aber wollen wir mit einem ausgewiesenen Amerika-Kenner, mit Julius Fandela, über das sprechen, was die amerikanische Öffentlichkeit, zumindest mein Eindruck, gerade bewegt wie wenig anderes. Venezuela, die NATO, Grönland, selbst Maduro mit Katzenmütze, all das hat nicht gereicht, um von den Epstein-Files abzulenken. Die Debatte ist zurück mit aller Wucht, dazu jede Menge Nachrichten, Fotos und noch mehr Gerüchte und Geraune. Er sagt jedenfalls, jetzt brodelt es auch an der Trump-Basis. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, schönen guten Abend in die Runde, Herr Fandela. Sie sagen, es brodelt jetzt auch im Trump-Lager. Am Freitag hat das Justizministerium für 3 Millionen neuer Dokumente veröffentlicht. 2000 Videos, 180.000 Bilder. Warum jetzt und ist das alles?
Ja. Warum jetzt? Weil sie mussten. Der Kongress hat letztes Jahr im November noch ein Gesetz auf den Weg gebracht. Es wurde von Demokraten erstmal eingebracht. Und dann kamen aber auch die Republikaner dazu. Und bis auf einen einzigen Republikaner hat der komplette Kongress auch dafür gestimmt, dass dieses Gesetz, wo eben alles transparent gemacht werden muss, eben auch durchgeht. Dann ging es durch den Senat ohne eine einzige Gegenstimme und auch Donald Trump, obwohl er natürlich am Anfang versucht hat, das Ganze zu unterdrücken, hat es schlussendlich auch unterschrieben. Insofern war es jetzt nicht einfach nur, weil die Dokumente da sind oder weil Pam Bondi, die Justizministerin, gesagt hat, ich muss jetzt auch veröffentlichen. Es war wirklich gezwungen vom Kongress, ein rechtlicher Schritt.
Sind auch Menschen wie Sie überrascht davon, wer da alles drinsteht, wie oft diese Namen alle auftauchen?
Ja, also ich glaube, die schiere Anzahl der Videos, Dokumente, E-Mails, aber auch die Tiefe, da sind Tagebücher mit drin, Flight Logs, also im Endeffekt Flugmanifeste sind mit drin. Es ist wirklich allumfänglich und gleichzeitig, was natürlich auch auffällt, ist, wie viel davon geschwärzt ist.
Das haben Sie selber da mal drauf geguckt?
Ich habe mich natürlich auch eingeloggt, aber man muss auch dazu sagen, da sind komplette Teams von Investigativjournalisten mit drin. Aber jeder kann auf die Webseite gehen vom FBI und dort auch ganz explizit suchen. Da sehen wir eins von diesen Dokumenten, was dann eben auch drinsteht. Aber nochmal, einiges ist auch wirklich geschwärzt, bis zu 200.000 Seiten.
Die einfach nicht lesbar sind und auch nicht zum Schutz der Opfer, sagt man dann meistens?
Interessant ist auch, ja, das ist die offizielle Position vom Justizministerium. Wir müssen die Opfer schützen. Oftmals ist aber so, dass die Namen der Opfer klar lesbar sind, aber diejenigen, um die es eigentlich geht, die teilweise auch natürlich dort beschuldigt werden, dort sind deren Namen geschwärzt. Und das hat natürlich schon noch einen Geschmack.
Mhm. Und ist das jetzt alles oder kommt da noch mehr?
Angeblich soll es noch mehr geben. Gleichzeitig muss man sagen, der stellvertretende Justizminister, das ist Todd Blanche, der hat gesagt in der Pressekonferenz am Wochenende, das war's.
Das war's,
jetzt
genau.
Ist hiermit alles aufgedeckt. Ich finde nur, auch hier muss man draufschauen, wie viel davon ist wirklich ganz klar der Justizbetrieb in den Vereinigten Staaten, wie viel davon ist aber auch das Politische. Und ich glaube, da hilft es nochmal zu verstehen, Todd Blanche, der stellvertretende Justizminister, genauso wie Pam Bondi, die Justizministerin, beide waren im Verteidigungsteam von Donald Trump während des 2024er Wahlkampfs. Und da haben wir auch drüber gesprochen, wie stark Trump dort auch unter Beschuss war. Ne? Die ganze Thematik Hush Money Case wegen der Pornodarstellerin, ne? Wo Trump bezahlt hat, dass eben nichts rauskommt, wo er natürlich auch freigesprochen wurde. Aber das waren genau auch die Strafverteidiger, die jetzt schlussendlich eben auch diese Dokumente durchforstet haben und eben auch dieses Urteil jetzt hier gesprochen haben.
Wie oft taucht denn sein Name auf?
Es gibt unterschiedliche Quellen. Die einen sagen 1500, andere sagen 6000 Mal. Ich muss sagen, ich bin kein Investigativjournalist, deshalb habe ich es auch nicht durchgelesen. Aber der Name Donald Trump taucht häufig auf.
Was aber zunächst mal ist auch wichtig, das immer wieder zu sagen. Ne? Ja. Erstmal nichts beweist.
Absolut. Absolut.
Nochmal. Nichts.
Dort tauchen Dutzende Namen auf von Leuten, die wir alle kennen, egal ob es die Clintons sind. Angela Merkel taucht angeblich auch auf da drin. Na, da sind viele Namen
drin. In welchem Kontext?
Angela Merkel, da ging es auch darum, dass sie, ging es glaube ich um die Abhörgeschichten, war nichts, glaube ich, Heikles wirklich mit drin. Aber ich will nur sagen, Namen stehen dort überall mit drin. Warum? Naja, weil dort viele dieser Dokumente, die Rechner im Endeffekt beschlagnahmt wurden und teilweise auch einfach irgendwelche E-Mails an Jeffrey Epstein geschickt wurden und in diesem Untersuchungsvorgang diese E-Mails dann auch gefiltert wurden und die Namen eben auch veröffentlicht wurden.
Sehr interessant auch zu hören, die Hearings, der FBI-Chef Casper Tell ist vor Monaten schon im Senat dazu befragt worden, nämlich genau zur Frage, wie oft taucht denn der Präsident eigentlich darin auf? Wir hören mal kurz rein, wie sowas dann abläuft. Ziemlich hart.
Sie sagten, Sie wissen nicht, wie oft Trumps Name in den Akten erscheint. Es könnte also mindestens 1000 Mal sein, richtig?
Sie können die Zahlen darstellen, wie Sie wollen.
Mit Verlaub, das klingt so, als würden Sie sagen, wenn ich die genaue Zahl nicht kenne, könnten es mindestens 1000 sein. Was aber offensichtlich nicht zutrifft. Sind es denn mindestens 500 Mal?
Nein.
100 Mal?
Nein.
Also wie oft?
Ich kenne die Zahl nicht, aber so viele sind es nicht.
Man merkt auch, der Versuch ist sofort auch politisch zu instrumentalisieren. Ne?
Das ist politisches Theater, was wir dort sehen. Das
genau.
Ist Demokrat gegen Republikaner. Und Cash Patel, der FBI-Chef, den wir dort sehen, der versucht dem Ganzen auszuweichen, weiß natürlich auch, eine Person, die zuschaut, ist relevant. Und das ist Donald Trump. Insofern quasi ist das eine Performance von ihm für den Boss.
Und es zeigt vor allen Dingen, wie unvorstellbar tief vernetzt dieser Mann war, ne? Ja. Jeffrey Epstein, in dieser amerikanischen High Society.
Absolut. Also nochmal, wenn man dort drauf schaut, Bill Gates, die Clintons, ne, Dutzende, tausend Dokumente, die Bill Clinton dort auch mit reinbringen. Ne, das muss man auch an der Stelle sagen. Wir sprechen über Donald Trump und auch einige Republikaner. Es sind genauso viele Demokraten auch mit drin. Ne?
Genau.
Also Bill Clinton kommt da drin vor. Larry Summers, der schon der Finanzminister unter Bill Clinton war später auch unter Obama gedient hat und dann der Präsident von Harvard war. Also auch diese Leute kommen da drin vor. Das heißt, Jeffrey Epstein war vernetzt. Und die Frage ist natürlich immer, wie konnte es dazu kommen? Wer war er überhaupt?
Ich meine, auch ganz links außen, Noam Chomsky taucht da doch auch auf. Ne?
Auch der. Insofern, in der Hinsicht wurde wirklich überhaupt nicht diskriminiert.
Keine politische Farbenlehre da sozusagen. Nein. Ich habe gerade Katharina Barley gesehen, aus dem Augenwinkel, die den Kopf schüttelte. Wie schauen Sie auf? Das habe ich mich im Vorfeld der Sendung auch gefragt, als jemand, der ja nun sich mit Recht und Gesetz beschäftigt hat, wie wenig andere. Haben Sie da auch so ein Störgefühl, wenn Sie das sehen, weil man diese Fotos auch teilweise sieht, weil die etwas raunen, was da möglicherweise gar nicht ist?
Naja, erstmal habe ich, was Sie gemerkt haben, war eine Reaktion auf den Wort, auf das Wort mein Boss. Also eigentlich sollten der FBI-Direktor, die Justizministerin, der stellvertretende Justizminister eben nicht ihrem Boss gehorchen und für ihn performen.
Sondern unabhängig sein, ne?
Unabhängig sein idealerweise. Und das ist natürlich genau das, was hier passiert. Wir erleben hier, wie eine demokratische Struktur komplett niedergerissen wird, wie die Kontrollmechanismen überhaupt nicht mehr funktionieren. sichern. Und das hier, was wir jetzt sehen, ist ja das alte Steve Bannon-Motto, flood the zone with shit.
Genau.
Also wirf so viel du kannst Zeug auf den Markt und mach am besten am selben Tag noch drei andere völlig verrückte Sachen, damit die Menschen ertrinken in Informationen und gar nicht mehr wissen, wo vorne und hinten und vor allen Dingen, was die Wahrheit ist. Und ich kann nur hoffen, dass die damit nicht durchkommen.
Mhm. Aber es ist auch interessant, ne? Für jemanden wie Sie, der da auch diesen juristischen klaren Blick darauf hat. Wir hatten mal James Comey hier sitzen, den von Trump damals gefeuerten FBI-Chef, den er dann auch hat strafrechtlich verfolgen lassen, bislang nichts dabei rausgekommen. Und der sich immer gerade hingestellt hat und gesagt hat, ihr macht, was immer ihr wollt, aber ich bin klar und ich bin gerade und ich habe nichts zu verbergen, genau. Und ihr werdet mich nicht kleinkriegen. Genau. Das ist jetzt eine andere Welt.
Genau. Also in Deutschland sagt man, das Justizministerium ist das Notariat der Regierung. Also da sitzen die Leute, die sagen müssen, was richtig ist und was falsch. Und da auch den Rücken manchmal durchdrücken müssen. Das ist in dem Umfeld nicht so leicht, das sehe ich ein. Aber wer es nicht tut, der fliegt oder wird rausgemobbt oder verklagt. Also das ist jetzt gerade, wir erleben hier, wie wirklich alle Säulen der amerikanischen Demokratie radikal angegriffen werden.
Ich glaube, in dem Punkt ist schon auch interessant, weil Donald Trump hat ja immer schon sämtliche Schuld von sich gewiesen. Jetzt auch wieder am Wochenende in der Air Force One sagt im Endeffekt, da steht nichts drin, ich bin quasi unschuldig.
Ja, er sagt sogar, das hilft mir, dass da jetzt raus. Vielleicht schauen wir uns die Szene einmal an, das ist ganz interessant, wie er das begründet. Bitte schön.
Ich habe es selbst nicht gesehen, aber mir wurde von sehr wichtigen Leuten gesagt, dass es mich nicht nur entlastet, sondern auch das Gegenteil aussagt.
Und dann gibt es noch einen Nachsatz, wo er sofort anfängt, naja, Michael Wolff, ein Autor, der schon viele Bücher über Trump und auch das Weiße Haus gesprochen hat, der wird sofort auch noch verklagt. Insofern geht dann natürlich auch immer diese Offensive Flooding the Zone eben direkt weiter. Nur, wenn man sich jetzt die Umfragewerte anschaut, es gibt eine Umfrage noch vom Januar, wo gefragt wird, na, wie geht denn die US-Regierung genau mit diesen Epstein-Dokumenten um? Habt ihr das Gefühl, Öffentlichkeit, dass dort eine Transparenz herrscht? Sagen nur 6% der Amerikaner, wir haben das Gefühl, dass wir hier rein Wein eingeschenkt bekommen. Und auch bei der Trump-Basis selber ist es interessant. Trump genießt eine Unterstützung bei den Republikanern von 85% bei fast allen Themen. In diesem Thema sind es aber nur 57%.
Das ist interessant.
Ich glaube, das zeigt wirklich, dort bröckelt es unten an der Basis.
Fand interessant, ne? Also weil Sie das vorhin gerade erwähnt haben, Sex mit dem Pornostar war kein Problem. Ja. Ich habe Frauen da von der Trump-Basis irgendwie in Philadelphia vor einiger Zeit gesprochen und dachte, weil sie sich ständig beriefen auf ihren Glauben und so weiter. Und als Gott noch in Amerika war, da war alles noch in Ordnung. Und seitdem Gott dieses Land verlassen hat, ist alles kaputt und so weiter. Und dann sagte ich, und wie geht ihr denn damit um? Die Antwort war, jeder macht mal einen Fehler. Ja. Also das war alles gar kein Problem. Aber bei dem Thema Epstein, das hat man damals auch schon gemerkt, da war das anders. Warum ist das so?
Ich glaube, da ist Energie an der Basis, Pädophilie, all diese Themen spielen dort mit. Und vor allem auch, wenn man dort Leute sieht. Es gibt eine Kongressabgeordnete, beziehungsweise eine, die für den Kongress kandidiert, aus Texas. Die war mit beim 6. Januar vor Ort, Sturm aufs Kapitol. Und die schreibt jetzt, dass sie ganz klar mit Trump bricht und sagt, ich habe so hart dafür gearbeitet, dass er 2024 nochmal gewählt wird. Und jetzt muss ich natürlich auch einfach eingestehen, ich habe hier einen gigantischen Fehler gemacht. Und ich glaube, das sieht man durch und durch, dass Republikaner sagen, ich habe genug. Und ich glaube, einer der Gründe dafür ist A, dass die Leute immer gesagt haben, wir lassen ihm quasi alles durchgehen, wenn denn auch die Wirtschaft weiter wächst. Und jetzt komme ich zur zweiten Umfrage. Ne? 2/3 der Leute sagen, die Wirtschaft ist absolut katastrophal. Es kam gestern erst eine Umfrage raus, wo die Leute sagen, unter Joe Biden war die Wirtschaft besser als unter Donald Trump. Und jetzt sehen wir natürlich, dass am Ende des Jahres die Midterm-Elections sind, die Kongresswahlen sind, wo aktuell zumindest es so aussieht, als ob die Demokraten gewinnen könnten. Und möglicherweise verwandelt sich Donald Trump auch gerade zur Lame Duck. Also im Endeffekt auf dem letzten Stück seiner zweiten Amtszeit. Zumindest sagt die Verfassung ganz klar, er kann nicht noch mal kandidieren. Insofern könnte ich mir schon auch vorstellen, dass viele Republikaner sich jetzt aktuell warm laufen und sagen, möglicherweise können wir uns auch hier anhand der Epstein-Files von dem Alten entledigen und ein neues Kapitel aufschlagen und möglicherweise dann eben auch die Brücke bauen, um selber die Macht dann auch an uns zu reißen.
Sie haben es gerade gesagt, Herr van der Laan, man ist überrascht, welche Namen da auch auftauchen. Wir haben ein paar Bilder, die einmal zeigen, worum es da eigentlich geht. Es geht um eine Insel in der Karibik, sozusagen im Privatbesitz, Little St. James. Wie muss man sich das vorstellen? Es war die Privatinsel dieses Mannes. Und es geht immer um die Frage, wer war dort? Welche Partys wurden dort gefeiert? Der Name Elon Musk taucht in dem Zusammenhang auf. Warum? Ja.
Also es gibt diese Insel, ich kenne natürlich auch nur die Bilder, Elon Musk. Und das ist interessant, dort einmal zurückzugehen. Letzten Sommer, als Trump und Elon Musk das große Zerwürfnis hatten, kommt Elon Musk und schreibt einen Tweet und sagt, die große Bombe wird platzen, Donald Trumps Name ist in den Epstein-Files. Mhm. Kurze Zeit später löscht dann Elon Musk diesen Tweet.
Genau.
Und jetzt kommt natürlich raus, Elon Musk hatte auch Kontakt mit Jeffrey Epstein. Und es gibt wohl auch eine Nachricht, wo er sagt, an welchem Abend ist denn die wildeste Party, quasi wann soll ich vorbeikommen? Obwohl er vorher gesagt hat, er findet es total moralisch verwerflich, dorthin zu gehen und er würde nichts damit zu tun haben wollen. Nochmal, ist es jetzt strafrechtlich problematisch? Da wollte jemand auf diese Party gehen. Aber es zeigt, glaube ich auch, dass Elon Musk natürlich absolutes Interesse hat.
Da ging es um einen Besuch auf dieser Insel. Ne? Ja. Vielleicht können wir die Bilder einmal kurz zeigen, um mal klarzumachen, worüber wir da reden. Ein sehr abgelegener Ort. Man kann sich vorstellen, wenn man Böses im Schilde führt, dann kann man das dort auch machen. Ne? Darüber reden wir tatsächlich. Ein Name, der für mich sehr überraschend in diesen Dokumenten auftauchte, war der des Handelsministers, Howard Lutnick.
Ja.
Was hat Howard Lutnick damit zu tun?
Ja, Howard Lutnick, natürlich auch extrem gut vernetzt, hatte eine Begegnung mit Jeffrey Epstein. Ja, seine Frau war auch dabei und er trifft Jeffrey Epstein und er erzählt davon in einem Podcast, in einem Videopodcast.
Das war im vergangenen Jahr, ne?
Richtig, genau.
Das ist ein sehr aktuelles Interview.
Genau. Und er wird dort interviewt und wird natürlich auch zu den Epstein-Dokumenten interviewt und sagt, also er fand im Endeffekt Jeffrey Epstein furchtbar. Er ist dort reingekommen damals in die Villa.
Wir schauen mal kurz rein, weil der Bericht darüber spannend ist, aber ich finde noch interessanter ist zu hören, sozusagen die Empörung, mit der er darüber spricht und wie weit er das alles von sich weiß. Er berichtet, wenn ich das richtig im Kopf habe, über einen Besuch im Haus von Epstein, der offenbar sein Nachbar war in New York, so habe ich das verstanden. Ja. Und wir sind im Jahr 2005 und Howard Lutnick, der aktuelle Handelsminister aus dem Kabinett Trump, aus der Administration von Trump, sagt Folgendes.
Ich sage zu ihm, ein Massagetisch mitten in deinem Haus? Wie oft bekommst du eine Massage? Und er sagt, jeden Tag. Und dann kommt er näher und sagt, und zwar die richtige Art von Massage. Meine Frau steht dabei, wir schauen uns an und sagen, tut uns leid, wir müssen gehen.
Und wir sagen, I'm sorry, we have to go.
Und in den paar Schritten, die es braucht, um von seinem Haus zu meinem Haus zu gelangen, beschlossen meine Frau und ich, dass ich nie wieder mit diesem widerlichen Menschen in einem Raum sein möchte. Also war ich nie mit ihm zusammen in einem Raum, weder privat noch geschäftlich und auch nicht für wohltätige Zwecke. Wenn dieser Typ da war, bin ich nicht hingegangen, weil er widerlich ist.
So, das ist offenbar nicht die ganze Wahrheit.
Richtig. Ja, das ist die Momentaufnahme 2005, die er dort beschreibt. Mhm. Dann kommt 2008. Jeffrey Epstein wird verurteilt.
Das erste Mal, ne?
Genau, wegen Prostitution und eben auch Prostitution von Minderjährigen. Und dann kommt Howard Lutnick, und das zeigen jetzt eben die Dokumente, die am Wochenende rausgekommen sind, dass Howard Lutnick den Kontakt erneut gesucht hat, sagt, wir sind in der Gegend.
Nach 2008.
Nach 2008.
Nach
so zumindest diese Dokumente.
Ja, ne? Ja.
Wichtig, ne? Und so kommt er eben und sagt, ich würde gerne wieder vorbeikommen. Ich bin in der Gegend mit meiner Yacht. Könnt ihr die Koordinaten durchgeben, damit ich meinem Captain sagen kann, wo wir wann auch einlaufen und uns dann möglicherweise eben auch zum Mittagessen treffen
können. Okay, da geht's dann um die Insel.
Da geht's dann um die Insel.
Um das Eiland in der Karibik. Ja. Okay. Gedächtnislücke heißt noch immer nicht, ne, dass da irgendwas strafrechtlich Relevantes drin ist.
Das ist,
ne?
Das Wichtige. Ich glaube, das ist wichtig, dass das mal verstanden wird. Da ist nichts Strafrechtliches, Problematisches, zumindest von dem, was hier mit reinkommt. Aber die Optik und das, was es natürlich auch zeigt, wie diese Menschen dann eben auch ein Teil zumindest bereit sind, dort ihre eigenen Hürden, die sie sich aufgesetzt haben, auch zu überqueren. Ich glaube, das spricht Bände.
Mhm. Darf ich noch etwas sagen?
Ja.
Aus Frauenperspektive, das brennt mir wirklich unter den Nägeln. Also wir wühlen uns jetzt durch diese unendliche Zahl von Dokumenten. Mhm. Aber es gibt ja auch Menschen, die dabei waren. Es gibt die Opfer, es gibt die Frauen und viele von denen haben ausgesagt. Mhm. Und die ganzen Jahre über spielen die eigentlich überhaupt keine Rolle. Also da sind ja Menschen, die sagen könnten, wer da war.
Ja, manche wer, nicht mehr, ne? Die Kronzeugin nicht mehr.
Die hat sich am Ende das Leben genommen. Ja, vielleicht auch deswegen. Und ich finde das aus Frauensicht wirklich irritierend, dass wir jetzt versuchen, aus Mails was zu destillieren, während man denjenigen, die da waren und die ja auch ausgesagt haben, manche aussagen wollen, einfach keine Bedeutung beimisst oder ihnen nicht glaubt.
Am Wochenende, ich habe CNN geschaut, dort war ein langes Gespräch von einer derjenigen, die dort war und die gesagt hat, ich wurde dort auch eben vergewaltigt. Die hält dann eben auch die E-Mails mit in die Kamera rein und zeigt, wie Seite um Seite um Seite geschwärzt wurde, wo dann eben auch mehr oder weniger, sagt sie zumindest, belegt war, was dort auch passiert ist. Mhm. Und ich glaube, das ist der Aspekt, den Sie vorhin angesprochen haben, ne? Schlussendlich sind alle diese Dokumente einmal durchs Justizministerium durchgegangen und eben auch durchs FBI. Es wird berichtet, dass Cash Patel, der Chef vom FBI, den wir vorhin gesehen haben, dass der dort 1000 Leute abgestellt hat, die dann diese E-Mails durchgegangen sind, die diese Dokumente durchgegangen sind. Nochmal, ich kann dort nichts unterstellen, aber man hat schon auch ab und zu den Eindruck, dass möglicherweise hier das FBI oder auch das Justizministerium quasi als Privatkanzlei vom Weißen Haus verwendet werden.
Das ist wahr. Und nochmal, in der juristischen Bewertung, finde ich, muss man wahnsinnig vorsichtig sein. Für mich so ein Paradebeispiel dafür, können wir das einmal kurz zeigen, weil sie ohnehin jetzt weltweit durch die Presse gehen, die Bilder von Andrew Mountbatten, ja, dem Bruder von King Charles, der dort, und das ist die Frage sozusagen, wie man das interpretiert, ja. Also, wenn du es bösartig interpretierst, dann sagst du, da kniet ein sehr bekannter Adliger mutmaßlich über einer jungen Frau. Da sehen wir dieses eine Foto. Es gibt auch noch mehr davon. Nochmal, ne, wird gerade weltweit überall publiziert. Es ist aber völlig unklar, was da passiert ist. Völlig unklar. Also, hilft der möglicherweise jemandem? Ich weiß es nicht, aber im Zweifel für den Angeklagten, würde ich immer sagen.
Ja. Nochmal, wir können ja alle sitzen und spekulieren. Ich vermute, jeder, der das gerade hier sieht, wird sich wahrscheinlich auch die eigene Meinung bilden. Aber das ist zumindest die Aussage auch vom Justizministerium. Hier gibt es nichts, wo wir weiter Anklage bringen können.
Gibt es denn, die Clintons haben sich jetzt bereit erklärt, öffentlich auszusagen. Ja. Warum?
Sie wollten nicht.
Die wollten nicht, genau.
Bill Clinton hat gesagt, es ist eigentlich ein Unding. Er ist ehemaliger Ex-Präsident und eigentlich komplett befreit von sowas. Warum sollte er jetzt vor den Kongress von Untersuchungsausschuss gehen und dort aussagen? Mhm. Hillary Clinton sagt sowieso, ich hatte überhaupt nichts damit zu tun, auch wenn mein Name dort natürlich in diesen Dokumenten auch auftaucht.
Für sie ist das total übel.
Ist es wirklich. Und nichtsdestotrotz, Bill Clinton, wir sehen die ganzen Fotos hier, hatte offensichtlich diese Verbindung. Das geht zurück zu dem Punkt, den Sie vorhin gemacht haben. Einmal mehr, flooding the zone. Natürlich ist es nicht einfach nur das Referendum über die Republikaner und Donald Trump, der jetzt gerade im Oval Office sitzt, sondern die versuchen natürlich jetzt auch zu sagen, es waren natürlich noch viele andere. Und das ist natürlich ein gefundenes Fressen auch für die Republikaner im Kongress, die, wie gesagt, auch immer den politischen Teil mitdenken, nämlich die Midterm Elections, die im November kommen, und sagen, wir müssen zumindest eine Geschichte auch erzählen können, dass es alle betroffen hat. Nochmal, es gibt mit Sicherheit auch den Wunsch hier bei den Demokraten auch für Offenheit und Transparenz zu sorgen und zu sagen, wie gesagt, Bill Clinton steckte dort genauso mit drin. Aber Bill Clinton hat jetzt gestern gesagt, ich bin bereit auszusagen. Warum? Weil selbst Demokraten jetzt wirklich auch auf die Clintons einwirken und sagen, wir versuchen hier nicht irgendwo die Clintons und die eigene Partei durchkommen zu lassen, sondern Bill Clinton muss auch aussagen.
Trump selber klagt jetzt auch, ne? Geht wieder um gigantische Summen, ich glaube an zwei Stellen. Warum?
Das eine ist, wie gesagt, er hat zumindest angekündigt, dass er diesen Journalisten verklagen will. Dann gibt es natürlich noch eine andere Klage, die zumindest im Raum steht gegen Trevor Noah, den Comedian, der bei den, was waren es, die Golden Globes?
Bei den
Grammys am Wochenende. Da sehen wir ihn.
War sehr lustig. Sollten wir nicht wiederholen, sonst kriegen wir auch noch 10 Milliarden.
Auf gar keinen Fall.
Ich glaube, südafrikanischer Herkunft.
Richtig.
Es ging darum, er sagte, das mit Grönland hat jetzt nicht, braucht sozusagen eine neue Insel, ja, weil die alte abhanden gekommen ist.
Und Trump sagt natürlich, hier können wir möglicherweise klagen, was er durchaus ein probates Mittel ist von Trump oder eins, das gerne zumindest eingesetzt wird. Und das andere ist seine Steuern. Normalerweise ist es ja so, dass jeder Präsident während des Wahlkampfs schon seine ganzen Steuerunterlagen der letzten 10 Jahre veröffentlicht, auch Gesundheitscheckups, einfach um Transparenz zu schaffen. Trump hat immer gesagt, ich werde meine Steuern nicht veröffentlichen. Und dann wurden aber seine Steuern von der IRS, Internal Revenue Service, also im Endeffekt der Steuerbehörde, dennoch veröffentlicht. Mhm. Hat sich auch jemand dazu bekannt.
Wie viel hat er bezahlt in den Jahren?
Ja, deutlich weniger als die meisten anderen. Das kann ich zumindest an der Stelle sagen. Nur jetzt kommt Trump und sagt, das ist natürlich maximal schädigend. Da stehen meine ganzen Bankrottverfahren mit drin. Und jetzt klagt er gegen die IRS, also gegen die Finanzbehörde und sagt, ich hätte gerne...
Also der Präsident klagt gegen die eigene Behörde?
So. Wo natürlich auch jemand drin sitzt, den er dort politisch ernannt hat.
Geht um 10 Milliarden, ne? Ist jetzt
das
nicht trivial hier.
Und nochmal, auch da muss man sagen, wer bezahlt das Ganze am Schluss? Das sind natürlich die Leute, die für ihn gewählt haben, die dann diese 10 Milliarden an Donald Trump bezahlen würden, wenn das dann eben auch juristisch für ihn positiv ausgehen würde.
Aber es geht ja nicht um die Summe. Also da gibt es einen
amerikanische Steuerzahler würde sagen, wahrscheinlich schon.
Das nennt sich SLAPs, Strategic Lawsuits Against Public Participation. Also das sind strategische Klageverfahren, mit denen man Menschen mundtot machen will, vor allen Dingen Journalistinnen und Wissenschaftler. In Deutschland ist das nicht so einfach, weil man einen Gerichtskostenvorschuss zahlen muss. Also wenn Sie hier jemanden auf 10 Milliarden verklagen, dann müssen Sie ein paar Millionen vorher erstmal auf den Tisch legen. Das muss man in den meisten anderen Staaten nicht. Aber wir haben auch EU-Gesetzgebung gegen solche missbräuchlichen Klagen schon eingeführt.
Aber
damit sowas dann nicht möglich
ist. Damit sowas nicht möglich ist. Ich muss einschränkend sagen, wir haben die Zuständigkeit nur für grenzüberschreitende Klagen, aber da haben wir es gemacht.
Mhm. Ganz grundsätzlich, offene Frage in die Runde, vielleicht Sie zuerst, Frau Barley, wie nehmen Sie das wahr, diese Atmosphäre auch der Einschüchterung, die da jetzt wirklich ganz gezielt geschaffen wird? Ist das auch etwas, was Sie dann in Ihrer politischen Arbeit, gerade vorhin über das Glück der, was war das, Selbstwirksamkeit oder der Selbstertüchtigung?
Selbstachtung.
Der Selbstachtung, sowas, das war der schöne Begriff von Merz gesprochen. Macht das was mit einem, wenn man da diesen polternden Präsidenten ständig hat, wenn du dieses Erratische hast, wenn du nie weißt, woran du eigentlich wirklich bist?
Ja, das ist das Politikkonzept. Ja. Man muss immer auf der Hut sein. Ja. Im Inland, in den USA, muss das ganz fürchterlich sein, weil es ja wirklich jeden trifft. Es ist ja völlig egal, ob das Immigranten sind oder Staatsanwälte oder Journalistinnen oder wer auch immer.
Don Jeder Lennon, muss aufpassen. Ne? Früherer CNN-Mann, der ist, glaube ich, Ende Januar von Einsatzkräften in L.A. festgenommen worden.
Ja.
Und der berichtet das und sagt irgendwie, die Medienhäuser haben wirklich Angst und sind regelrecht gelähmt aus Angst vor politischem Druck.
Es geht auch um ihre Existenz. 10 Milliarden Dollar, das hat ja auch, glaube ich, die New York Times angedroht bekommen. Da geht es wirklich um die Existenz. Aber wir spüren das ja auch in Europa. Wir haben eine sehr gute Gesetzgebung, was die digitalen Plattformen angeht. Und das ist erklärtes Ziel von Trump, Musk und vielen anderen, diese Gesetzgebung zu Fall zu bringen. Und wir werden immer wieder unter Druck gesetzt mit möglichen Zöllen oder anderen Dingen, mit denen auch natürlich verteidigungspolitisch, dass wir diese Gesetzgebung zurücknehmen müssen, die aus meiner Sicht mindestens ebenso existenziell ist für die Demokratie wie unsere Verteidigung im physischen Sinne. Und das ist schon immer wieder auch eine Belastung, ja. Denn man muss den Leuten das ja erklären, wenn dann eine Retourkutsche aus den USA kommt, dass es das wert ist.
Ja, und wenn dann auch über entsprechende soziale Netzwerke der Druck hochgehalten wird, wenn man dann mitkriegt, das ist nur ein Gerücht, aber wenn man dann mitkriegt, dass auf TikTok zum Beispiel, das ja mittlerweile im amerikanischen Besitz ist. Ne?
Der amerikanische Teil.
Der amerikanische Teil gehört jetzt sozusagen Larry Ellison, glaube ich. Ne? Ist auch so ein Selfmade-Milliardär. Und offenbar ist es dort nicht mehr wirklich möglich, den Namen Epstein zu posten und darüber sozusagen dann zu berichten. Dann wird dir langsam klar, welcher Einfluss das eigentlich ist. Hier sitzt eine Top-Journalistin in der Runde, Frau Jäger. Wie sehr hat man da die Schere im Kopf, wenn man das alles so mitkriegt?
Also persönlich die Schere im Kopf darf man nicht haben. Also das Berichterstattung.
Das dachte ich auch immer. Aber wenn ich das so höre, und ich höre das auch von amerikanischen Kollegen, dann gehe ich, ja gut, klar, aus unserer Position heraus ist das leicht, das zu sagen, aber das macht was mit einer Gesellschaft.
Absolut. Und das sind ja Eingriffe in die journalistische Freiheit, die sind eigentlich undenkbar. Ja, also wir haben das vielleicht, uns ist das schon mal begegnet, als es um den russischen Angriffskrieg ging und eben auch europäische, deutsche Journalisten in Russland nicht mehr so arbeiten konnten, nicht den Begriff Krieg verwenden konnten, damit Repressionen rechnen mussten, das Land verlassen mussten. Da ist das schon mal so begegnet, aber Was jetzt da in Amerika zu beobachten ist, wie die amerikanischen Kollegen da unter Feuer geraten, ist unerhört, aus journalistischer Perspektive auch, absolut.
Und der Kampf um die Narrative, um die großen Erzählungen, der wird härter. Das merkt man jeden Tag. Ne? Da sind wir eigentlich direkt, Frau Major, bei der Ukraine. Wir werden gleich zu Olivia Cortas nach Kiew schalten, um mal zu verstehen, was das eigentlich wirklich bedeutet, wenn dir bei minus 20 Grad die Infrastruktur kurz und klein gebombt wird. Was bedeutet all das für uns, dieses Chaos, das es da auf der einen Seite gibt und dieses Erratische, das dann auch plötzlich in der Frage drin ist, wie unterstützen wir die Ukraine, unterstützen wir sie überhaupt und wie sehr können wir als Europäer das eigentlich alleine?
Vielleicht noch einen Satz zu dem Amerikanischen. Ich glaube, dass wir in Deutschland, in Europa sehr lange geglaubt haben, dass es eigentlich nur um die Wahl eines Präsidenten ging. Mhm. Und dass wir jetzt nach einem Jahr merken, dass es um viel mehr ging. Nämlich letztlich ging es um die Zukunft der amerikanischen Demokratie und es geht um uns als Verbündete Amerikas. Und es geht halt nicht nur um Journalisten, sondern es geht genauso um die Forschung. Es geht genauso um letztlich um einen systematischen Umbau des amerikanischen Systems. Eine Machtkonzentration beim Präsidenten und eine Beschneidung der Macht oder der Einflüsse der anderen, ob es jetzt Kongress oder die Bundesstaaten sind. Und dass ein systematischer Machtumbau von oben passiert, ist etwas, was uns Europäer zutiefst beunruhigen sollte. Und ich finde das nochmal wichtig zu sagen, dass es wirklich so gut wie alle Bereiche betrifft. Ne? Wir sehen jetzt Minnesota mit dem Vorgehen gegen Flüchtlinge oder generell gegen die Bevölkerung. Wir sehen es im journalistischen Bereich, wir sehen es im Forschungsbereich, wir sehen es im politischen Bereich. Was mich daran beunruhigt ist, dass wir in der Regel sagen, Pi mal Fensterkreuz, kommt es 10 Jahre später bei uns auch in Europa an.
Richtig.
Und schon jetzt merken wir ja die Folgen davon. Also es geht, wie gesagt, es geht nicht nur um eine Wahl oder um einen spezifischen Vorfall, sondern um einen systematischen Umbau des Staates und um ein Ausschalten von Checks and Balances. Und das ist gerade, ich glaube, für uns Deutsche so schwierig, weil die USA ja eigentlich die waren, die nach dem Zweiten Weltkrieg an Deutschland geglaubt haben, die Demokratie gebracht haben, in dieses Land investiert haben und weil gerade die transatlantischen Beziehungen immer ein Pfeiler der deutschen und europäischen Außenpolitik waren. Also es trifft uns auf sehr vielen Ebenen sehr tief.
Und bevor wir gleich Olivia Cortas hören, Ihre Einschätzung, der große Überblick sozusagen, was ist gerade die Lage in der Ukraine?
In der Ukraine ist es eigentlich gerade ein Warten darauf, wie dieser Krieg beendet werden kann. Kriege enden, wenn es für die Kriegsparteien attraktiver ist, aufzuhören, als weiterzumachen. Und in der Situation sind wir noch nicht. Das heißt, Russland glaubt, es kann langfristig immer noch gewinnen, es kann länger durchhalten. Mhm. Es kann mit einem langen Abnutzungskrieg diesen Krieg gewinnen, weil es glaubt, die Ukraine oder die westliche Unterstützung lässt irgendwann nach. Mhm. Und die Europäer müssen alles versuchen oder versuchen alles, die USA irgendwie an ihrer Seite zu halten, um die Ukraine zu unterstützen. Und gleichzeitig sehen wir nach Venezuela, nach Grönland, angesichts der innenpolitischen Situation, die wir eben besprochen haben, dass die USA kein verlässlicher Partner mehr sind. Mhm. Momentan tauchen sie als Moderator auf, als Vermittler zwischen Russland, der Ukraine und Europa. Allein das ist ja schon eine totale Neuigkeit. Sie sind kein Verbündeter mehr. Sie sind ein Moderator. Manche befürchten, sie sind eigentlich auch kein Vermittler, sondern sie sind mehr auf Seiten Russlands. Also eigentlich sind wir da gerade festgefahren. Und wenn wir gleich in die Ukraine schalten, sehen wir auch, dass Russland momentan eine brutale Entvölkerungs- und Vernichtungskampagne gerade im Winter fährt. Und wir Europäer lassen das zu.
Sie sagen, das ist alles festgefahren. Ich habe die Angst, dass Olivia Cortas gleich festgefroren ist, wenn das so weitergeht. Die tapfer ausharrt für uns, viele tausend Kilometer entfernt. Olivia kennen wir eigentlich hier aus dem Studio, lebt im Wesentlichen eigentlich in Kiew, Korrespondentin für die Kollegen der Zeit. Und deswegen jemand mit einer unglaublich hohen Glaubwürdigkeit, wenn es um die Frage geht, was passiert eigentlich wirklich in der Ukraine und wie ist es um die Moral der Bevölkerung bestellt. Olivia, der härteste Winter seit Kriegsausbruch. Wie kalt ist es gerade? Und wie kalt ist es in der Wohnung, die Sie möglicherweise gleich betreten?
Ja, gerade haben wir minus 15 Grad Celsius. Das hält schon an seit vielen Wochen. Wir hatten vor einigen Tagen mal so eine kurze Pause, wo dann noch alles taute. Aber ehrlich gesagt, in vielen Wohnungen meiner Bekannten, meiner Freunde hat es mittlerweile nur noch 5 Grad, 6 Grad, manchmal 10 oder 12. Auch dann lässt es sich sehr schwer auszuhalten. Und es ist wirklich schwierig, dort zu arbeiten, zu schlafen, zu leben. Mhm. Also sehr viele Menschen sind damit beschäftigt, ihre Grundbedürfnisse zu decken in diesen Tagen.
Ich weiß nicht, ob Sie das sehen können. Wir zeigen hier gerade mal, wie verzweifelt in der Ukraine Ukraine versucht wird, diese Infrastruktur irgendwie wieder zu reparieren. Und ich weiß auch aus Gesprächen mit Ihnen, die Ukrainer sind verdammt gut darin, das zu tun. Das heißt, wenn die jetzt an so einen Punkt kommen, wo dann tatsächlich so eine riesige Stadt wie Kiew, ich erinnere mich, ungefähr 4 Millionen, ne, mit Einzugsgebiet, dass die in echte Schwierigkeiten geraten, dann scheinen das wirklich schwere Angriffe zu sein. Was haben die dort gemacht, die russischen Angreifer? Und wie verzweifelt ist die Situation tatsächlich?
Naja, seit Oktober 2022 wird die Energieinfrastruktur in den Großstädten in der Ukraine angegriffen. Das heißt sehr systematisch. Seit 3,5 Jahren sehen wir diese Angriffe. Und seit Anfang diesen Jahres ist Kiew eines der Hauptziele dieser Angriffe. Es war vergangenen Winter noch Kharkiv. Jetzt ist es eben die Hauptstadt. Und das heißt, seit 9. Januar haben wir 4 Großangriffe gesehen, den letzten vergangenen Nacht. Vergangene Nacht sind dann 450 Drohnen und 60 Raketen auf die ganze Ukraine geflogen und Heizkraftwerke, vor allem auch in Kiew, in Kharkiv, in Dnipro sind angegriffen worden. Das heißt, man versucht sehr, Russland versucht hier die Ukraine tatsächlich ins Unmenschliche zu bomben mit seinen Angriffen.
Wenn man diese Bilder hier sieht, auch von diesen Angriffen, wird einem klar, wie brutal und mit welcher Vehemenz das weiterhin abläuft. Oliver, können Sie uns mal kurz erklären, wie ist das aufgebaut? Wie funktioniert Energieversorgung in so einer riesigen Stadt wie Kiew? Warum ist das im Moment gerade so ein leichtes Ziel?
In der Ukraine ist das vor allem in Kiew sehr zentralisiert aufgebaut. Das heißt, es gibt einige wenige Heizkraftwerke und Russland weiß auch, wo die sind, wo die sich befinden. Und das sind dann halt leichte Ziele. Und klar, es gibt Flugabwehrsysteme, die da aufgebaut sind, um da Raketen abzufangen, die dorthin zielen. Aber es reicht halt nicht aus, wenn Russland mit so vielen Raketen angreift, um die zuverlässig zu schützen. Und die wurden eben auch Schritt für Schritt kaputt gemacht. Das heißt, es geht nicht durch einen Angriff in einer Nacht, sondern es sind sehr, sehr viele Angriffe, bei denen übrigens auch um die 60 Arbeiter mittlerweile gestorben sind, des größten Energieanbieters DTEC, weil eben dort was reingeflogen ist.
Wahnsinn. Frau Bali, Zerstörung von Infrastruktur, ob Wasser oder Energie, ist das ein Kriegsverbrechen juristisch?
Also ein gezielter Angriff auf die Zivilbevölkerung, das fällt normalerweise unter die Definition von Kriegsverbrechen. Ich denke, hier kann man eigentlich keinen Zweifel daran haben. Das geht nur um Zivilbevölkerung.
Es ist Terror, ne, was wir da sehen.
Ja, ich war vor 3 Monaten ungefähr auch in Kiew und da waren die Temperaturen noch nicht so niedrig. Allein schon, also alle 2 Stunden in der Nacht, also immer genau.
Ja, das macht einen fix
also
und fertig.
Das ist eine ein Angriff auf die Zivilbevölkerung. Und wir tun alles, was wir können, gerade von europäischer Seite aus. Aber gerade die Drohnenangriffe, die sind natürlich sehr schwer abzuwehren.
Würde Olivia Korters gerne fragen an dem Punkt. Olivia, was macht das mit der Moral der Menschen? Wir hören hier mal Unterschiedliches nach dem Motto, jetzt seht endlich ein, die Russen sind deutlich stärker als ihr. Jetzt macht das mit dem Donbass und dann habt ihr endlich wieder Frieden. Und dann hört dieser Terror, dieser Wahnsinn endlich auf. Wie gebrochen ist die Moral dieser ukrainischen Bevölkerung und wie schätzen Sie das ein?
Ja, ich glaube, das ist so eine Fehlannahme, die manche im Westen haben, die aber auch Russland hat. Die Leute sind natürlich müde, die haben aber keine andere Wahl. Die Leute wären schon bereit zu Konzessionen, die Mehrheit der Leute immer noch nicht. Aber wenn ausreichend gute Sicherheitsgarantien möglich wären, dann denke ich, würde hier sich ändern, auch bei der Moral. Aber das ist ja nicht in Blick, das ist nicht in Aussicht. Und wenn man jetzt mit den Leuten hier spricht, man sieht sehr viel Zusammenhalt, man hilft einander. Das hilft den Menschen auch, das überhaupt auszuhalten. Das heißt, es gibt alte Frauen, die Socken stricken und so weiter. Man lässt Freunde beieinander duschen und solche Dinge. Die Wasserversorgung ist ja unterbrochen teilweise. Menschen haben meistens den ganzen Tag lang keinen Strom und dann nachts nur mal ein paar Stunden und so weiter. Und man sieht hier wieder diesen Zusammenhalt. Und ich glaube eher, also aus Gesprächen mit verschiedenen Menschen hier, egal aus welcher sozialen Schicht, ob das Tech-Entwickler sind oder normale alte Frauen, die irgendwo feststecken in ihren Wohnungen, merke ich gerade, dass das eher den Hass nochmal schürt, die Wut nochmal schürt und nochmal mehr Antrieb dazu gibt, weiterzumachen, auszuhalten.
Wenn Sie gerade sagen, da gibt es durchaus immer mehr Menschen, die zu Konzessionen, haben Sie, glaube ich, gesagt, bereit wären. Was wären das für Konzessionen?
Naja, es geht ja darum, zum Beispiel die Frontlinie einzufrieren, dort, wo sie gerade ist. Das ist die offizielle Position der Ukraine, hinter der stehen auch die meisten Menschen hier im Land. Also die Menschen unterstützen die Position, die Präsident Zelensky bei diesen Verhandlungen vertritt auch. Und das ist schon mal eine sehr schmerzhafte Konzession, zu sagen, dass man hier die Front einfriert und dann die Gebiete, die Russland besetzt hat, unter russischer Kontrolle zunächst einmal lässt. Also nicht sagt, dass das jetzt irgendwie russisch ist und das abtritt, sondern das einfach unter russischer Kontrolle lässt. Denn die Menschen hier haben Verbindungen zu den besetzten Gebieten und wissen ganz genau, was dort passiert, welcher Terror dort passiert, welche Militarisierung der Jugend dort passiert. Und das ist schon sehr schmerzhaft. Und da werden eben immer mehr Menschen, aber ich muss immer noch sagen, dass die Minderheit dazu bereit, das so zu tun, wenn denn das heißen würde, dass Russland nicht nochmal angreifen kann. Mhm. Und wie gesagt, das sehen wir gerade nicht in diesen Verhandlungen. Wir wissen, wir haben keinen Einblick, was die Sicherheitsgarantien gerade sind, die da ausverhandelt werden aktuell. Mhm. Es werden keine Informationen preisgegeben von keiner Seite. Und ich glaube, das ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil das heißt, dass es relativ produktiv ist. Trotzdem haben wir keinen Einblick und wir wissen nicht, was das bedeutet. Aber es zeichnet sich nicht ab, dass sehr viele Partnerländer zum Beispiel Truppen in der Ukraine stationieren würden. Und das wäre zum Beispiel etwas, das eher sicherstellen würde, dass Russland nicht nochmal angreift, wenn es denn zu einer Art Waffenstillstand kommen würde.
Über Sicherheitsgarantien, auch diese Verhandlungen, sollten wir gleich sprechen. Aber ich würde Sie vorher gerne einmal bitten, Olivia, nehmen Sie uns bitte einmal mit in diesen Alltag. Was bedeutet das? Und vielleicht können wir auch ein paar Bilder zuspielen. Finde ich sehr beeindruckend und sehr beklemmend gleichermaßen sind, weil sie zeigen, was es bedeutet, irgendwie zu leben, irgendwie auch so ein bisschen was wie Normalität zu organisieren bei 20 Grad minus draußen im Freien und bei 5 bis 12 Grad irgendwo im Inneren deiner Wohnung. Wie viel Kraft kostet es, ganz platt gefragt, einfach morgens schlicht aus dem Bett zu kommen?
Ja, es ist schon mal schwierig einzuschlafen. Viele Menschen wärmen zum Beispiel die Matratze mit heißem Wasser, das sie in Flaschen füllen, ziehen Jacken an, schlafen mit mehreren Decken übereinander und dann morgens aufzuwachen und zu fühlen, dass die Wangen schon ein bisschen kalt sind, dass der ganze Raum kalt ist. Mhm. Das kostet einige Überwindung, da überhaupt aus dem Bett zu kommen. Mhm. Und dann geht es ja für viele Menschen nochmal weiter. Ja, also viele Menschen haben dann keinen Strom, vor allem am östlichen Ufer des Dnipro. Das sind diese großen Wohnblöcke. Wo momentan über 1000 keine Heizung haben und auch keinen Strom. Da leben Hunderttausende Menschen insgesamt. Mhm. Und für die kommen ja nicht mal aus dem Haus. Also wenn man eine alte Frau ist oder kleine Kinder hat, dann kann man da nicht aus dem 17. Stockwerk kurz mal nach unten gehen und dann wieder hochlaufen. Man hat im schlimmsten Fall kein Gas, kann nicht kochen, kann keinen Tee machen, muss sich mit Campingkochern behelfen. Ich habe Freunde, die schlagen Zelte in ihren Wohnzimmern auf, weil sich halt im Zelt die Luft einigermaßen aufwärmt. Ich kenne Leute, die momentan experimentieren, Vulkangestein auf ihren Gasherd erhitzen, weil sie hoffen, dass das so heiß wird, dass es zumindest einigermaßen Wärme abgeben kann. Also man wird hier kreativ, aber natürlich, also jegliche Kreativität, die man auch aufbringt, es macht die Lage nicht sonderlich besser.
Das heißt, der Alltag wird unglaublich langsam, es wird unglaublich mühsam. Claudia Major sagt, die Lage in Kiew ist dramatisch. Die Kiewer verlassen mittlerweile auch Kiew, aber sie verlassen nicht die Ukraine. Ist das zutreffend?
Ja, das ist erstaunlich. Also die Leute verlassen die Ukraine nicht. Im Januar sind mehr Leute eingereist ins Land als ausgereist. Und auch bei Kiew ist es so. Ich kenne viele Leute, die mal fürs Wochenende rausfahren, weil sie dort irgendwo ein Sommerhaus haben, zu Freunden rausfahren, sich dort aufwärmen und dann wieder zurückkommen. Also es, glaube ich, gibt viel Verkehr raus aus der Stadt und wieder hinein. Leute, die auch vielleicht zur Arbeit nur einfach wieder in die Stadt kommen. Aber allgemein, die Straßen sind voll. Also die Leute verlassen die Stadt noch nicht.
Also, Olivia, ganz herzlichen Dank für diesen Erfahrungsbericht. Wichtig, erstmal reingehen, ein bisschen aufwärmen und vor allen Dingen sicher bleiben und aufpassen. Dann sehen wir uns irgendwann in diesem Studio wieder. Und ich würde gerne Claudia Major fragen, die Verhandlungen, die gerade stattfinden, Abu Dhabi. Was sehen wir da? Ist das einfach auch wieder nur eine große Show oder ist das etwas, was endlich vielleicht zu dem Frieden führt, den wir uns alle so sehr erhoffen?
Bislang hat es noch zu keinem Durchbruch geführt. Aber die Angriffe auf die Energieinfrastruktur, die wir eben gesehen haben, die gehören mit zu diesem größeren Bild dazu. Denn Russland hat seit 2022 systematisch die Lebensgrundlagen der Zivilbevölkerung zerstört. Das ist ja kein Zufall, dass in jedem Winter und über die gesamte Zeit die Energieinfrastruktur zerstört wurde. Und auch die anderen Grundlagen für
alles, was der Zivilist so braucht, vom Krankenhaus bis zur Schule. Und die sind ja systematisch zerstört worden. Mhm. Und wir hören das jetzt immer so und kriegen gar nicht mehr mit, dass das Kriegsverbrechen sind, dass das humanitäre Völkerrecht damit gebrochen wurde. Und was Russland damit bezweckt, ist letztlich einerseits eine Entvölkerung. Noch bleiben die Kiewer, noch bleiben die Ukrainer. Aber im Endeffekt werden die Lebensgrundlagen entzogen. Das Land wird in den wirtschaftlichen Ruinen bombardiert. Und natürlich hofft Russland, die ukrainische Bevölkerung damit zu zermürben, dass sie eben mehr akzeptieren. Das klappt alles bislang nicht. Aber der Winter ist einer der härtesten, eben weil schon so viel Infrastruktur kaputt ist, weil mittlerweile die nächtlichen Angriffe immer mehr werden, also immer mehr Drohnen, immer mehr Raketen kommen, weil die Ersatzteile irgendwann aufgebraucht sind und weil bei minus 15 oder 20 Grad die Reparaturen so viel schwieriger sind. Was ich viel höre von ukrainischen Freunden, die sagen, diesen Winter kriegen wir hin, den nächsten wahrscheinlich nicht mehr. Also deshalb ist es mir nochmal wichtig zu sagen, das ist kein Zufall, dass diese zivile Infrastruktur kaputt ist, sondern es ist ein systematischer Bestandteil der russischen Kriegführung. Und deswegen ist es verbunden mit diesen Verhandlungen, weil bislang ist an dem kritischsten Punkt, nämlich den Territorialfragen, gibt es keinen Fortschritt. Die Territorialfragen, Saporischja, das Atomkraftwerk und die Sicherheitsgarantien sind die Knackpunkte. Und da gibt es gerade keinen Fortschritt von dem, was öffentlich bekannt geworden ist.
Ich meine, Sicherheitsgarantien, das
ich würde es anders nennen.
Ja, Sie würden es anders
nennen. Ich nenne sie nicht Sicherheitsgarantien, weil Garantie impliziert, es gibt eine verlässliche Unterstützung. So. Der Glaube, den wir europäische NATO-Staaten haben, ist, dass wenn ein NATO-Staat angegriffen wird, kommen alle anderen NATO-Staaten und verteidigen. Das ist eine Garantie, eine Verpflichtung. Das, worüber wir mit Blick auf die Ukraine reden, würde ich eher eine Unterstützung nennen. Die erste Linie der Verteidigung und der Abschreckung bleiben die ukrainischen Streitkräfte. Was gerade besprochen wird, ist eine Unterstützung im maritimen Bereich, im Schwarzen Meer. Das ist eine Unterstützung bei Ausbildung und Ausrüstung und möglicherweise eine kleine Präsenz in der Ukraine und Luftunterstützung. Es ist aber nicht eine verpflichtende Verteidigungsaussage. Und deswegen finde ich es immer ein bisschen Schönrederei, wenn wir von Garantien reden. Man kann es einfach auf den Punkt bringen und kann sagen, einem Alliierten verteidigt man. Das ist, was in der NATO hoffentlich passiert. Und einen Partner unterstützt man. Und das, was für die Ukraine auf dem Tisch ist, in der Koalition der Willigen, das ist im Endeffekt eine bessere Unterstützung. Es würde aber nicht heißen, dass die Europäer und Amerikaner zusammen mit der Ukraine gegen Russland helfen. Das liegt nicht auf dem Tisch. Und deswegen finde ich, sollte man sich bei der Wortwahl ehrlich machen, und sollte sagen, eventuell gibt es Unterstützung, aber eine Garantie, die wirklich eine Sicherheitsgarantie ist, die dafür gerade steht, dass die Ukraine nicht nochmal überfallen wird, darüber reden wir nicht.
Das heißt, die Idee der NATO ist damit obsolet?
Die ist sowieso obsolet. Das hat ja der US-Präsident mehrfach gesagt, dass ein NATO-Beitritt vom Tisch ist. Natürlich kann man sagen, inwieweit kann der US-Präsident einen NATO-Beschluss in Frage stellen? Interessant, ja. Aber darüber wird momentan überhaupt gar nicht mehr geredet. Das Einzige, worüber gesprochen wird, ist ein EU-Beitritt und die Frage der Sicherheitsgarantie.
Der auch eine ziemlich robuste Garantie wäre.
Also
ne?
Es gibt einen Artikel 42.7, der eine Beistandsklausel ist, aber wenn die Europäer die Fähigkeiten nicht haben, um das umzusetzen, wenn ihnen Aufklärung fehlt, Zielerfassung fehlt, Flug- und Raketenabwehr und die Masse, dann ist das eine schöne Klausel, aber wenn man sie materiell nicht hinterlegen kann, hilft sie uns nicht viel. Deshalb ist die Frage, die jetzt diskutiert wird, eigentlich, was kann man der Ukraine anbieten an Sicherheitsunterstützung, damit sie bereit ist, einen Teil ihres Territoriums, den Russland gerade besetzt hält, vorübergehend de facto, aber nicht die Jure aufzugeben. Und das ist eigentlich die Frage, um die es gerade geht. Die Ukraine sagt, notfalls akzeptieren wir das, wenn wir wissen, dass der Rest des Landes sicher ist. Denn es gibt keinen Wiederaufbau ohne Sicherheit. Es gibt keinen demokratischen Reformprozess ohne Sicherheit. Und die große Sorge der Ukraine ist ja, dass der nächste Krieg vor der Haustür steht. Wenn Russland die Ziele nicht verändert hat, wenn sie Peskow zuhören, den Kreml-Sprecher, wenn sie dem Außenminister Putin, dem Berater von Putin Ujakov zuhören, haben sich die russischen Ziele nicht verändert.
Richtig.
Die russische Militärmaschinerie ist immer
Ziel,
noch da.
Das Ziel bleibt, die Ukraine vollständig zu erobern.
Genau, und wenn das Ziel immer noch ist, dann ist ja ein Waffenstillstand nur eine Atempause für die russischen Streitkräfte.
Um zu regenerieren.
Und deswegen ist die Frage der Sicherheitsgarantien so wichtig. Die Ukraine möchte einfach gerne sicher sein, dass der nächste Krieg
nicht vor der Haustür.
So, lass uns das jetzt einmal diskutieren. Wir haben hier dreimal geballte Kompetenz im Studio sitzen. Frau Jäger, vielleicht Sie zuerst, als jemand, der sich so intensiv mit Europa beschäftigt. Welche Antwort hat Europa darauf? Wenn wir sagen, okay, das mit der NATO, daran glauben wir alle zusammen nicht mehr wirklich. Wenn man diese erratische Rede in Davos gehört hat, wo Trump zunächst mal die NATO in Frage stellt und dann den Spieß umdreht und sagt, wir würden ja schon euch unterstützen, aber wie ist eigentlich mit euch? Also ich habe eher große Zweifel, dass ihr das für uns tun würdet. Also im Grunde kann man sich darauf nicht mehr wirklich verlassen und man versteht auch die Ukrainer, dass sie das nicht tun. Welche Antwort könnten wir geben? Gibt es das eine Europa überhaupt? Kleines Detail im Zusammenhang. Wenn wir diese Bilder sehen, dann ist ja klar, die bräuchten Luftabwehr. Das ist das ganze Ding, um das es sich im Moment dreht. Und das hat Zelensky auch im Interview mit uns hier kurz vor Weihnachten genauso gesagt. Wir brauchen vor allen Dingen Luftabwehr, weil wir das sonst nicht mehr lange durchhalten. Und genauso schießen sie denen ja auch die ganze Energieversorgung kaputt. Die Griechen zum Beispiel sagen, unsere Patriot-Systeme, die schicken wir nicht in die Ukraine, weil wir haben Angst vor der Türkei. Das heißt, das NATO-Land Griechenland hat Angst vor dem NATO-Land Türkei und ist deswegen nicht bereit, Patriot-Systeme in die Ukraine zu schicken. Über welches Europa reden wir eigentlich?
Also an Erkenntnis fehlt es in diesem Europa insgesamt, glaube ich, nicht. Aber die spannende Frage und die entscheidende Frage ist, welche Konsequenzen daraus gezogen werden. Wir konnten das vor ein paar Tagen sozusagen live auf offener Bühne beobachten. Da hat sich die EVP-Fraktion, die regiert etwa die Hälfte Europas, hat sich in Zagreb getroffen. Und Manfred Weber, auch dem Chef der EVP, auch dem deutschen Publikum ja wohl bekannt, CSU-Politiker, hat einige Vorschläge auf den Tisch gelegt. Manche sind Jahre und Jahrzehnte schon alt, etwa eine europäische Armee. Das hat er dann auch gleich in so eine Überlegung gefasst. Die könnten ja eine Rolle spielen, wenn es dann eben um die Sicherheitsgarantien geht und um die Sicherung eines Friedens, wo dann diese europäische Armee um die Ukraine irgendwo stationiert sein könnte und welche Rolle sie spielen könnte. Die Verteidigungs- oder Beistandsklausel der Europäischen Union hat da eine Rolle gespielt. Die ist sogar enger gefasst als in der NATO.
Genau, über die Frau Major gerade gesprochen hat.
Genau, ne? Das sind alles offene Fragen. Seit Jahren und Jahrzehnten sind die offen. Und wir konnten bei diesem EVP-Treffen sehr genau beobachten, dass Manfred Weber diese Vorschläge auf den Tisch gelegt hat und man sich nicht einig war. Und einer, der da zum Beispiel gesagt hat, nee, also so möchte ich es nicht, der auch nochmal klipp und klar gesagt hat, neben Manfred Weber stehend, ein EU-Beitritt der Ukraine kommt jetzt erstmal nicht in Frage, war Friedrich Merz. Also bei aller Unterstützung, die auch Deutschland, und die Unterstützung ist erheblich, sie ist ohne diese Unterstützung ging es der Ukraine noch schlechter, aber gleichwohl schlagen da nationale Überlegungen, man könnte auch sagen Egoismen an einigen Stellen durch. Und schon an dieser Stelle bricht dieses Europa auf, weil Sie gefragt haben, inwieweit können wir von einem Europa sprechen. Können wir natürlich überhaupt nicht.
Es gibt das eine Europa, gibt es überhaupt
nicht.
Nein,
das gibt es nicht. Aber das Problem ist eben, dass auf formaler Ebene noch absolut so getan wird. Also genau. Dass eben der normale Modus in der Europäischen Union ist, dass bitte alle einstimmig entscheiden und sich schön einig sind. Aber das ist man natürlich überhaupt nicht. Also da kann man Herrn Orban heranziehen, aber der ist auch nicht alleine auf europäischer Ebene. Sie haben gerade Griechenland erwähnt. Da gibt es ganz unterschiedliche Blickwinkel und die EU fällt da immer wieder auseinander. Deswegen die Versuche von Merz, ein Kerneuropa herauszubilden mit Frankreich, ist auch schwierig aus unterschiedlichen Gründen, mit Italien, um da voranzugehen. Aber die Antworten hat man dadurch auch noch nicht gegeben.
Frau Balli, wie schauen Sie da drauf? Wie diskutieren Sie das? Also ich finde, Sie hat ja völlig recht mit der Analyse, dieses eine Europa gibt es nicht. Wir sind ja von außen betrachtet ökonomisch ein Gigant. 18 Billionen BIP, ja, das ist richtig, das ist richtig fett.
Ja,
genau. 450 Millionen Bewohner, das heißt der zweitgrößte Markt überhaupt auf der Welt. Wir haben eine Menge Karten eigentlich in der Hand, militärisch aber. haben wir nichts drauf. Das heißt, militärisch kriegen wir nicht mal die einfachsten Dinge auf die Reihe. Wie lange reden wir über den gemeinsamen Kampfjet? Macron und Merkel haben das doch noch gemeinsam verabredet.
Ne? Wann war das?
2017, 16,
und
17?
Dem geht es gerade nicht gut. Also der so. Ist eher nicht in der
Woran scheitert sowas? Warum bestellen wir nach wie vor F-35 in Amerika, auch Deutschland, für 10 Milliarden F-35 in Amerika, obwohl wir wissen, dass das Ding mit so viel amerikanischer Software ausgestattet ist, dass die problemlos in der Lage wären, den im Zweifel einfach auch abzuschalten und lahmzulegen.
Das ist relativ einfach erklärt. Die Europäische Union ist kein Staat. Wir können nicht einfach machen, was wir wollen. Wir können nur das machen, wo alle Mitgliedstaaten gesagt haben, Europa, mach du das bitte. Mhm. Und in den Bereichen, wo die Mitgliedstaaten das gesagt haben, Wirtschaft zum Beispiel, Handelsabkommen und so weiter, sind wir auch ziemlich gut. Verbraucherschutz ist auch so ein Bereich, sind wir gut. Aber es braucht dann immer diese riesigen Krisen, das sage ich jetzt als Europapolitikerin, bis die Mitgliedstaaten feststellen, dass sie vielleicht doch etwas ein bisschen mehr europäisieren müssten. Die Bankenkrise. Da hat man gemerkt, huch, also wir denken hier eigentlich nicht europäisch genug. Dann hat man das gemacht. Dann Energie nach dem russischen Angriffskrieg. Nicht europäisch geregelt, da macht man jetzt mehr. Mhm. Corona, Gesundheitspolitik, war nicht europäisch, lief alles so durcheinander, wird jetzt mehr. Und jetzt beim Thema Verteidigung, das ist nun der Kardinalbereich, wo die Mitgliedstaaten immer gesagt haben, Finger weg, Europa. Finger weg, das ist nicht für euch, damit habt ihr nichts zu tun, das ist national. Außenpolitik auch, das ist ein bisschen mehr, aber Verteidigung null.
Das war ein Fehler?
Das kann man so nicht sagen, aber man kann jedenfalls nicht erwarten, dass jetzt von 0 auf 100 Europa in der Lage ist, eine Armee zu stellen oder gemeinsam zu verteidigen.
Das verstehe ich, aber bleiben wir einmal bei diesem Kampfjet, ja, der sozusagen die europäische Antwort auf den F-35 sein sollte. Sie sagten gerade, ja, es gibt dieses eine Europa nicht, sondern das besteht aus dem, was die Mitgliedstaaten dann gemeinsam tragen wollen. Es sind da zwei große Länder, ist ja nicht irgendwer. Frankreich und Deutschland. Und sagt, wir wollen das gemeinsam machen.
Ja, und das
Warum
sind
kriegen
zwei
Sie
Länder,
trotzdem nicht auf die Reihe?
Das sind zwei Länder mit sehr starker Waffenproduktion, die auch ihren Markt schützen wollen. Was wir bisher waffentechnisch gemacht haben, war, Dinge zusammen zu produzieren in Projekten. Das geht mal besser und mal schlechter. Aber eigentlich, wohin wir kommen müssen und was total gesunder Menschenverstand sagt, ist gemeinsame Beschaffung. Eigentlich müsste man gucken, wer macht das beste Flugzeug in Europa, vielleicht die Schweden. Ich bin jetzt keine Militärexpertin, das könnte Frau Mayer besser sagen. Dann bestellen wir jetzt alle in ganz Europa die Jets in Schweden. Die Panzer macht Deutschland besonders gut. Dann würde man erstens nicht diesen Flickenteppich haben wie in Projekten. Zweitens würde man ganz andere Summen bewegen. Man hätte eine viel günstigere Beschaffung,
ja,
würde wahnsinnig viel Geld sparen. Und man könnte sich eben untereinander auch austauschen.
Nochmal, dieses Flugzeug beispielsweise. Warum klappt das nicht? Wir haben das doch mal in den 70ern hingekriegt. Da war Boeing dabei, sozusagen uns zu enteilen. Da reden wir jetzt über zivile Luftfahrt. Ja? Die waren weit weg. Und dann haben Leute wie Strauß und andere gesagt, nee, pass auf, wir brauchen eine europäische Antwort darauf. Und das Ergebnis ist Airbus.
Wo ein Flügel hier und ein Triebwerk da.
Ja, aber dennoch
sehr
Marktführer
fragil.
Und wir können Flugzeuge bauen. Und ich sag mal, die in der Krise sind, sind die anderen. Also Airbus ist ein florierendes Unternehmen, bei allen Schwierigkeiten,
geklappt,
die das hat. Aber wir haben da echt was geschafft. Ist ja auch identitätsstiftend. Warum geht's bei diesem Kampfjet nicht?
Weil die Franzosen jetzt plötzlich da doch einen größeren Anteil dran haben wollen als ursprünglich vereinbart. Das führt dann zu Schwierigkeiten. Mhm. Und natürlich auch die Frage, so ein Flugzeug wird von Deutschland und Frankreich auch für unterschiedliche Dinge potenziell genutzt. Da sind wir dann bei der Frage der atomaren Ausrüstung. Mhm. Also so auf dem Blatt Papier liest sich das ganz einfach und auf den Mühen der Ebene kommt man dann nicht mehr zusammen. Friedrich Merz hat jetzt kürzlich gesagt, also so richtig gut sieht es für den Flieger
also
nicht aus.
Das soll demnächst eine Entscheidung getroffen werden. Frau Major, woran hakt das? Ich meine, das kann doch nicht so wahnsinnig schwer sein. Ich verstehe schon verschiedene Anforderungen. Die Franzosen sagen, wir haben auch einen Flugzeugträger. Das Ding muss da auch landen können. Und das muss auch atomare Waffen irgendwie tragen können, Nuklearwaffen tragen können. Verstehe ich alles. Aber das müssten wir doch technisch unter einen Hut kriegen. Ich kapiere das nicht. Sind das Nationalismen, Egoismen?
Also ich glaube, einmal zum Klarstellen, es geht eigentlich gar nicht so sehr um Flugzeug, sondern es geht um ein zukünftiges System, wo es auch um eine Combat Cloud geht und wo es um viel zukunftsweisende Technologie geht. Also es geht nicht primär um ein Flugzeug. Es ist für Frankreich wichtig, weil tatsächlich die luftgestützte nukleare Abschreckung darüber in der nächsten Generation auch ausgetragen werden soll. Aber es geht um viel mehr. Es geht im Endeffekt, wenn man über europäische Souveränität spricht, wäre das Beispiel für europäische Souveränität im industriellen Bereich. Und deswegen ist es wichtig. Was wir sehen, ist eigentlich ein klassischer Fall von Rüstungsnationalismus. Wir haben gesehen seit 2022 eine Tendenz, wo kauft ein Staat seine Ausrüstung? Wir hätten jetzt alle gedacht europäisch, aber die Tendenz ist national. Das heißt, die Staaten kaufen zuallererst national, dann ein bisschen europäisch und dann ein bisschen amerikanisch. Und selbst das hängt enorm stark von den Gruppen ab. Also wenn man sich den Schiffbau anschaut, kaufen wir fast nur in Europa. Landbereich ist so etwas ausgeglichener. Mhm. Und da, wo die Europäer am meisten abhängig sind von den USA, ist der Luftbereich. So, also man kann auch nicht so einfach sagen, wir hängen komplett von den Amerikanern ab, sondern es hängt von den verschiedenen Bereichen ab. Mhm. Die Frage, die wir uns als Europäer auch stellen müssen, ist, was ist denn unser Ziel? Ist unser Ziel, als Europäer zuerst eigenständig zu werden, unabhängig von den USA? Oder ist unser Ziel, am schnellsten, so schnell wie möglich, militärisch handlungsfähig zu sein, angesichts dessen, dass Russland aufrüstet und Russland nicht nur die Ukraine auf der Karte hat, sondern sich ganz explizit gegen Europa richtet? Und das ist die Frage. Wenn wir als Europäer schnell handlungsfähig werden wollen, dann werden wir amerikanisch kaufen, international und europäisch. Wenn das Ziel ist, wir müssen zuallererst von den Amerikanern unabhängig werden, wird das alles viel, 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 viel länger dauern, weil die Lieferketten komplett vermischt sind, weil es unheimlich viele Kooperationen gibt. Mhm. Also dieser ganze Rüstungsbereich, wir brauchen die Amerikaner nicht mehr, kann man machen, dann dauert aber alles länger. So, aber diese Frage des Rüstungsnationalismus, ich denke zuerst an mich, an meine eigenen nationalen Prioritäten und meine eigene Industrie, den haben wir in Europa überhaupt nicht überwunden. Und gerade die großen Länder nicht.
Ja, und war Holger Davos diesbezüglich, war das ein Weckruf? Ich höre immer diese Floskel vom Weckruf und denke immer, meine Güte, also so viele Weckrufe, wie ihr schon hattet, ihr müsstet eine Tinnitus haben mittlerweile. Hm. Wann kommt denn jetzt dieser eine finale Weckruf, dass alle mal wach werden?
Hm. Ich glaube schon, dass die Märzrede in Davos so eine Art Zeitenwende 2.0 war, also in Anlehnung an die erste Zeitenwenderede von Olaf Scholz, war das schon noch mal nach den Erfahrungen, die man jetzt im Zuge der Grönland-Krise mit Trump gemacht hat. Da wusste man ja noch nicht, wie sie ausgeht, aber sagen, unabhängig davon, wie jetzt die Grönland-Krise ausgegangen ist, leben wir ja in einer, viele sagen, in einer neuen Weltordnung, also zumindest in einem...
Hat er ja auch davon gesprochen.
Hat er auch davon gesprochen.
Kommt sozusagen hegemoniales Denken, kommt jetzt wieder in die Politik und wir können uns auf die alte Ordnung können wir uns nicht mehr verlassen.
Ein paar Tage später hat er noch eine Regierungserklärung im Bundestag gehalten und hat da auch davon gesprochen, dass Deutschland auch die Sprache der Macht und Europa die Sprache der Macht...
Das war kurz nach der Selbstachtung.
Genau. Ja. Genau. Also das sind schon Sätze für einen deutschen Bundeskanzler, die einen Weckruf sind. Es wirkt aber auch so ein bisschen selbstbeschwörend. Ja, also wir müssen jetzt wirklich was tun. Ja. Und das, was Frau Major beschrieben hat, dass es eben ohne die Amerikaner zumindest zügig auf der Beschaffungsseite nicht geht, das hat ja im Grunde Merz in seiner Rede auch, also diesen Spagat versucht, unabhängiger von Amerika zu werden. Aber es geht nicht um den Bruch von Amerika.
Sie sind ja nah dran. Was ist denn da hinter den Kulissen wirklich gelaufen mit Grönland? War es wirklich nur die, sagen wir, Nettigkeiten von Mark Rutte in Richtung Donald Trump? Manche sagen Schleimspur, das ist natürlich wahnsinnig böse. Aber ich glaube eher zutreffend. Oder hat die EU einfach mal kurz die Folterwerkzeuge gezeigt? Ich meine, warum machen wir uns immer so klein? Es gibt natürlich eine europäische Abhängigkeit von Amerika, aber die besteht doch umgekehrt ganz genauso.
Absolut. Und ich glaube, gerade der Grönland-Konflikt ist sogar ein Beispiel, wo sich Europa mal nicht so klein gemacht hat oder zumindest mal den Rücken durchgedrückt hat. Das Verhalten von Mark Rutte hat bestimmt eine Rolle gespielt. Er konnte im Grunde mit Trump irgendwie gut das ausverhandeln, ausdealen. Aber entscheidend war, was die Europäer mal auf den Tisch gelegt haben, nämlich alle Werkzeuge gezeigt haben, die sie hatten.
Heißt?
Gegenzölle wären in Kraft getreten, wenn Trump seine Zolldrohungen wahrgemacht hätte. Das europäisch-amerikanische Handelsabkommen wäre nicht in Kraft getreten. Und man hätte auch diese sogenannte Bazooka, hätte man auch noch zünden können. Also so richtig auf verschiedenen Ebenen unangenehm gegen Amerika vorgehen können. Das hätte aber auch bedeutet, dass Europa da Nachteile dadurch hat. Und deswegen war man etwa auch vor einem Jahr, Trump droht ja immer mal wieder mit Zöllen, hat er auch schon vor einem Jahr, war zum Beispiel Friedrich Merz noch deutlich zurückhaltender und hat gesagt, also eigentlich gerade diese Bazooka und die Gegenzölle, das möchte ich eigentlich nicht. Wir müssen doch irgendwie eine Balance hinkriegen. Und
auch
da
mit
sieht
Blick
man,
auf die deutsche Exportwirtschaft natürlich.
Absolut. Ja, und insofern sieht man auch da, weil Sie von Weckruf sprachen, Friedrich Merz hat jetzt anders geredet und hätte vermutlich auch anders gehandelt in dieser Situation.
Und dann kommt Mercosur, Frau Bark. Wie kann sowas sein? Also man verhandelt dann irgendwie sehr, sehr lange.
25 Jahre.
Genau, also großes Handelsabkommen mit Lateinamerika und 25 Jahre später ist es dann auch schon soweit. Dann geht es jetzt endlich los, dann kommt die finale Abstimmung und dann geht es in die Fritten. Wie kann sowas passieren?
Ja, bescheuert, ne? Also es war nicht die finale Abstimmung, es war die Abstimmung über die Frage, ob das Abkommen erst noch dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt wird zur Prüfung. Was aber, das ist angenommen worden mit 10 Stimmen Vorsprung. Also echten Ritt auf der Rasierklinge. Und wer das Europäische Parlament kennt, da wird nicht abgestimmt. Also im Bundestag braucht man ja gar nicht hochzugucken, ja, mit den Stimmen der Fraktionen ABC gegen die Stimmen der Fraktionen DE, sondern da stimmt jede Delegation, also die Franzosen innerhalb der Konservativen und die Polen innerhalb der Sozialdemokratie stimmen nochmal irgendwie anders. Es war wirklich schwer vorherzusehen. Ich bin froh, dass mich keiner fotografiert hat oder auf der Linse hatte nach dieser Abstimmung. Ich habe wirklich meine grünen Kollegen angeschrien. Habe ich noch nie gemacht.
Die grünen Kollegen haben Sie angeschrien?
Ja.
Weil ich von denen wusste, haben Sie nicht gefunden oder was war das Problem?
Also von den deutschen Abgeordneten haben alle gegen diesen Antrag gestimmt, bis auf
aber
die Rechtsextremen,
Sozialdemokraten,
die Linken
haben ja da auch gegen gestimmt.
Ja, die Franzosen aller Fraktionen haben zum Beispiel dafür gestimmt. Alle. Es gibt keinen Franzosen.
Also sozusagen schickt es nochmal an den EuGH.
Ja, schickt es nochmal an den EuGH. Die Polen haben fraktionsübergreifend dagegen gestimmt, dafür gestimmt.
Dafür.
Ja, es ist ein bisschen kompliziert. Aber
also dafür heißt in dem Fall, haben es, damit die Leute das verstehen, ne? Wenn Sie sagen dafür gestimmt, dann heißt das weitere Prüfung beim Europäischen Gerichtshof.
Und damit
das heißt, Verzögerung kommt jetzt erstmal so. Wahrscheinlich nicht. Aber wie kann sowas passieren? Nochmal die Frage. Weil ich finde so ein bisschen, ich habe da so ein leichtes Störgefühl, wenn ich jetzt die Dresche für die Grünen da ständig mitkriege und denke, nee. Also die ist bestimmt berechtigt.
Ich mag die Grünen, ja. Ich habe mit denen wirklich ein herzliches Verhältnis, gerade auch im Europäischen Parlament. Aber das waren von den 10 Grünen, die abgestimmt haben, haben 2 dagegen gestimmt und 8 dafür. Und wenn die 8 eben, wenn Sie die 8 bei den Fürstimmen abziehen und bei den Gegenstimmen dazu rechnen, dann wäre es das gewesen. Deswegen, und die sitzen halt nun mal zufällig neben mir. Deswegen habe ich die jetzt angeschrien. Wenn
das
ich
heißt, die deutschen Grünen hätte, waren sozusagen, das kann man vielleicht so formulieren, das Zünglein an der Waage. Ja?
Das kann man so sagen. Aber es stimmt, es waren nicht die einzigen, die dafür gestimmt haben.
Genau, warum haben Sozialdemokraten beispielsweise dafür gestimmt, das jetzt mal zu verzögern?
Ja, also bei den Franzosen und den Polen ist es am leichtesten erklärt, wenn Sie dort in den Ländern das Wort Mercosur fallen lassen, dann werden Sie gelyncht.
Landwirtschaft. Italien auch, ne?
Italien auch wobei das denen ist nochmal spezifisch entgegengekommen worden. Also die Stimmung ist dermaßen aufgeheizt. Und dann haben Sie diese Bauern, die mit Traktoren Brüssel und Straßburg lahmlegen. Ja. Die haben natürlich dadurch eine unglaubliche Sichtbarkeit. Und sie haben auch eine starke Lobby in den Parteien, in manchen mehr als in wenigen, in anderen. Und mein Verständnis von Politik ist, wenn sich sowas so aufheizt, man muss gucken, was muss man tatsächlich ändern. Und an diesem Abkommen ist noch sehr viel in den letzten Monaten und Wochen sogar
gedreht worden,
geändert,
ne?
Worden, ja. Zugunsten der Landwirte vor allen Dingen. Aber dann muss man auch das Rückgrat haben, zu sagen, ich erkläre euch das jetzt. Ich sehe, ihr seid wütend, aber wir haben wir sind euch hier noch entgegengekommen, wir haben das noch verändert. Meine Kollegin in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel, ganz junge Politikerin, noch keine 30, die hat ganz viele Gespräche geführt mit den Landwirten in Mecklenburg-Vorpommern und die hat das genau so gemacht. Die ist hin, die hat sich ihre Sorgen angehört, hat gesagt, das ist dein Problem, schau mal, wir haben hier noch was geändert und das sind die Argumente.
Und hat sie auf
und sie
ihre
hat,
Seite
sie hat,
gezogen?
Sie hat gegen diesen Antrag gestimmt, der Überweisung an den Europäischen Gerichtshof. Und ich finde, das gehört zu Politik. Und das Einknicken, sag ich mal, vor so viel Lobbykraft, ist manchmal einfacher, aber ich fand es an diesem Tag einfach unverantwortlich. Ich finde es meistens unverantwortlich, aber an diesem Tag ganz besonders. Es war der Tag von Davos.
Exakt.
Wir haben morgens
also die Symbolik hätte nicht höher sein können.
Und wie man an so einem Tag so ein falsches Signal senden kann, das ist mir immer noch nicht begreiflich.
Frau Jäger, Frau Wadi sagt, das ist Lobbykraft. Ich würde immer sagen, Vorsicht an der Bahnsteigkante. Ich verstehe die Bauern, wenn die da Sorge haben. Und ich sag mal, wir haben ja schon einmal erlebt, wie das mit der großen Idee der Globalisierung dann am Ende direkt zu jemandem wie Trump geführt hat. Da gibt es Verlierer, wenn man solche großen Abkommen schließt. Ist Politik sozusagen an dem Punkt dann gelähmt? Ist es nur ein Kommunikationsproblem? Oder müssen wir ganz grundsätzlich über das System nachdenken, weil die Leute sowas offenbar dann doch nicht mehr wollen?
Ich glaube, es stehen ja immer bei so politischen Entscheidungen widerstrebende Güter gegenüber. Mhm. Und dann muss man eben abwägen. Und ich vermute auch eben, wie Sie beschrieben haben, so manchem Sozialdemokraten mag das auch schwer gefallen sein. Aber in der Abwägung war klar, wir brauchen dieses Handelsabkommen. Weil natürlich gewisse Dinge können zu Personen wie Trump führen. Aber gewisse Dinge können auch zu einer Abhängigkeit von Leuten wie Trump führen. Und dann ist ja immer die Überlegung, wie kann man denn die Europäische Union stärken? Mhm. Und Frau Barley hat es gesagt, 25 Jahre wurde über dieses Abkommen verhandelt. Es wurde dann auf Druck einzelner Staaten wirklich noch eine ganze Menge reinverhandelt. Und in der Abwägung muss die Entscheidung ganz klar sein. Und unterm Strich war einfach das ein schlechter Tag für Europa. Ja, und das kann nicht sein an einem Tag wie Davos, wo also man wirklich jeden Zentimeter, den man sich aufbäumen kann, als Europa nutzen muss. Da kann nicht so eine Entscheidung passieren.
Wo mal wieder ein Weckruf gekommen ist. Und wir haben offenbar.
Und ich möchte es doch nicht so stehen
lassen. Ihr Parteichef Lars Klingbeil sagt, den Schuss müssen wir doch jetzt mal gehört
haben. Ja, aber Sie haben das jetzt so dargestellt, als müsste man da jetzt, als hätten die ja auch einen Punkt. Und dann möchte ich schon wissen, welchen Punkt denn?
Also, weil. Kann ich Ihnen
weil
sagen?
Sagen Sie es.
Wir sind in Davos. Es gibt den Showdown. Am Tag vorher kommt Mark Carney, der kanadische Premierminister, und sagt, ich war in China und habe dort den Deal gemacht. Dann haben wir Friedrich Merz, der eine Woche vorher in Indien war und den Deal bereitet, dort eben auch das Handelsabkommen einzusetzen. Dann haben wir Mercosur und eigentlich müsste es nur noch durchgehen. Und dann hätten wir genau diese wirtschaftliche Gegenfront gegen Donald Trump und haben eigentlich alle Schachfiguren auf dem Tisch. Naja, und dann zerfällt das Ganze, was natürlich die Verhandlungssituation massiv schadet. Ich will nur einen Vergleich machen. Donald Trump in dieser Woche hat im Endeffekt einen Flugzeugträger nach dem anderen in den Iran gebracht, um dort eben auch seine Drohkulisse aufzubauen. Das wäre fast so, als ob Donald Trump jetzt kurz vor den Verhandlungen seinen eigenen Flugzeugträger versenkt. Na, und dort eben auch im Endeffekt auch die Kraft rausnimmt, die Drohkulisse abbaut. Und ich glaube, da haben wir uns geschadet. Ich verstehe den Punkt mit den Landwirten und dass man es abwägen muss. Aber irgendwann muss man doch eine Entscheidung treffen. Dasselbe gilt auch für das Kurzfristige versus langfristige. Wenn wir sagen, naja, entweder wir machen es halt langsam und es wird extrem teuer und dann machen wir es europäisch oder wir machen es mit den Amerikanern gemeinsam. Früher oder später ist das Schlechteste wahrscheinlich, keine Entscheidung zu treffen und einfach beides hin weiterzumachen.
Ja, aber, ich will noch einmal den Punkt machen, was Sie gefragt haben, Frau Barley, um das noch mal zu konkretisieren. Es gibt objektiv, wirtschaftlich betrachtet, sehr, sehr viele gute Argumente, das zu machen. Aber wenn man sich die vergangenen Jahre der Globalisierung mal anschaut, dann muss man sagen, die Globalisierung hat auch sehr viele Verlierer hervorgebracht. Mehr Gewinner, aber auch Verlierer. Und aus diesem Verlieren ist eine Angst entstanden. Und diese Angst ist etwas, was in Amerika zu Trump geführt hat, ist eine Angst. Es gibt Leute, die sagen, pass auf, das, was ihr da vorhabt, immer mehr Konkurrenz, immer schwierigere Bedingungen im Zweifel für uns, immer mehr Auflagen. Das ist etwas, das wollen wir so nicht mehr. Und das ist die Angst der Leute. Ich sage nicht, dass das rational ist. Ich sage nur, wie schwierig ist es, Politik an dem Punkt zu erklären, wo solche Vorurteile und auch solche Themen im Kopf, solche Scheren im Kopf bereits so groß sind, dass man die Leute kaum noch
erreicht. Aber das ist ja unser Job.
Ja,
aber also sonst kommen wir dahin, dass wir wegen der Ängste, die womöglich gar nicht begründet sind. Mhm. Ja, deswegen habe ich so konkret nachgefragt. Ich wüsste gerne, was Sie genau meinen. Dass wegen solcher Ängste wir notwendige Dinge nicht mehr tun.
Und Bauern das kann haben nicht Angst, sein. Dass günstiges Fleisch aus Südamerika
kommt. Das ist
kommt.
Nicht mal 2% des Rindfleisches soll daherkommen. Nicht mal 2%. Wir haben alle Produktstandards, die in Europa gelten. Für europäische Güter müssen auch für diese Güter, die reinkommen, gelten. Und 30% des europäischen Budgets geht in die Landwirtschaft. 30% des Geldes, was wir in Europa ausgeben, geht an die Landwirtschaft.
Richtig.
Das heißt, das ist, wenn dann gesagt wird, da kommt jetzt illegitime Konkurrenz, ja, also dann, das sind ja keine landwirtschaftlichen Betriebe, die jetzt sozusagen zu Marktbedingungen sich gegenüberstehen, sondern deswegen möchte ich da wirklich um Verständnis werben und das nicht so stehen lassen, als hätten wir eine Entscheidung getroffen, weil so wird's dann möglicherweise verstanden, wo wir die Stimme des Volkes nicht gehört haben. Doch, die haben wir gehört und haben eben auch entsprechend diese Verbesserungen vorgenommen. Und da sind Klauseln jetzt drin, die sagen, sollte es innerhalb der Europäischen Union zu Verwerfungen kommen am Markt, sollten also die europäischen Landwirte in Schwierigkeiten kommen, deswegen, dann können diese Bestimmungen auch noch mal revidiert werden. Also wir haben auch noch Sicherheitsnetze eingezogen. Das ist mir wirklich wichtig zu sagen,
gut,
denn wir brauchen, das ist ein Markt
dafür.
Von 750 Millionen Menschen jetzt. Und am Ende wird es uns allen gut tun, gerade im Hinblick auf die USA. Jetzt kommt vielleicht noch Indien dazu. Also insgesamt hoffe ich, wird das gut sein.
Stellen wir die Schachfiguren jetzt auf den Tisch. Wir sind leider am Ende der Zeit, Frau Major. Ich glaube, das Thema könnten wir noch ganz lange diskutieren. Danke Ihnen ganz herzlich. Wichtig, das mal wirklich zu erklären. Noch ist nicht zu spät. Aber ich habe das Gefühl, nach dem, was ich heute Abend gehört habe, wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns. Vor allen Dingen als Europa. Und dann ist die Frage, Frau Jäger, was Europa eigentlich genau ist. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.